Hallo zum Mutoffensive-Podcast, der Podcast von Teleskopeffekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mutoffensive-Podcast, ja, so ein Podcast, das ist, bedeutet ja auch viel Kommunikation. Und die Kommunikation ist jetzt seit 100 Jahren, hat sie sich tatsächlich auch ein bisschen verändert. Natürlich reden wir auch alle gerne und viel, aber dass Kommunikation nicht gleich Kommunikation ist, das werde ich jetzt besprechen mit Pascal Siem. Hallo Pascal, das ist schön, dass du da bist.
Hallo Julia, ich freue mich sehr.
Pascal, bevor wir darüber reden, warum wir über Kommunikation sprechen, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit drei Hashtags vor.
Mit drei Hashtags vorgestellt, dann würde ich sagen, Kommunikation im Wandel, Love My Job und Teams reisen. Letzteres eher der private Hashtag, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, aber werde ich mittlerweile häufig darauf angesprochen.
Echt? Also du wirst auf deinen Teams reisen angesprochen?
Ich werde tatsächlich auf Teams reisen angesprochen. Inzwischen, ich will mich gar nicht als Reiseinfluencer, also dafür habe ich viel zu wenig Follower, aber tatsächlich sehr qualitativ hochwertige Follower, die tatsächlich häufiger fragen, wo denn am Wochenende die tollen Bilder entstanden sind. Sie würden da auch gerne mal hinfahren. Also wir sind tatsächlich viel in Sachsen und auch viel über die Grenze, also in Tschechien und auch in Polen mal unterwegs. Gucken uns viele Schlösser und Burgen an und tatsächlich fragen häufiger Leute, nachdem sie Teams Reisen als Hashtag verfolgt haben, wo die letzte Reise hingegangen ist. Und da dürfen wir häufig drüber berichten.
Cool, weil ich folge dir ja, weißt du ja. Und ich schicke dir immer nur Emojis, weil ich begeistert bin von den ganzen Bildern. Das ist meine Kommunikation.
Also tatsächlich ist es der gute Ausgleich zum Job. Ich kann leider nicht zeichnen oder malen, deswegen versuche ich mich in Fotografie ein wenig. Aber das ist so ein ganz guter Ausgleich zum sonstigen Job.
Ja, okay. Und du sag mal, dein sonstiger Job, der hat ja quasi auch mit Kommunikation zu tun.
Ein wenig, ja.
Ich wollte gerade sagen, nicht mit wenig. Erzähl mal, was du machst und warum du denkst, dass Kommunikation und Wandel, warum das eigentlich für dich zusammengehört.
Ja, also das hat ganz verschiedene Gründe. Ich bin jetzt seit 1. April letzten Jahres leite ich die Stabsstelle Kommunikation im Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung. Bis dahin übliche Pressestelle eines Ministeriums. Und man merkt jetzt schon am Namen, dass wir bewusst nicht mehr auf eine Pressestelle setzen, sondern eben auf Kommunikation, zeigt eben auch, dass sich Kommunikation gewandelt hat. Ich glaube, gerade im behördlichen Kontext war Kommunikation vor allem vom klassischen Mediengeschäft getrieben. Das ist es auch weiterhin, nicht nur, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Auskunftsansprüche gegenüber den Medien zu erfüllen. Es ist aber inzwischen viel mehr als das. Es ist eben nicht mehr nur die klassische Medienarbeit, die auch weiterhin wichtig sein wird. Es gehört eben viel mehr dazu. Es ist inzwischen auch die Online-Kommunikation, Social-Media-Kommunikation, Kampagnenarbeit, womöglich interne Kommunikation. Die ist bei uns etwas abgetrennt in einem anderen Bereich bei uns im Haus. Aber trotzdem wird sie auch von uns natürlich mitgedacht. Und ich glaube, da gab es lange auch so ein gewisses Gerangel. Die Medienarbeit ganz vorn und sowas wie Social Media, das war irgendwann auch nicht mehr wegzudenken. Es gehört
haben wir mal, aber
dazu.
Haben wir mal ein bisschen mitgemacht, oder? Am Anfang
haben wir so ein bisschen, haben wir so ein bisschen mitgemacht. Ich hatte mal in einer Verwendung, da sagte mal jemand, Social Media sei der hässliche Rattenschwanz der Öffentlichkeitsarbeit. also daran sieht man schon, Kommunikation im Wandel, die Zeiten haben sich auch gewandelt. Und mitunter ist es so, gerade der Social Media Bereich, also wenn man sagt, das macht bei uns der Praktikant, ich muss gestehen, egal auf welchen beruflichen Stationen ich bislang war, Social Media und die Kanäle zu betreuen, das hat definitiv nie der Praktikant gemacht, sondern es haben immer die vertrauensvollsten und fähigsten Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen gemacht, weil im Grunde genommen genau dort die Gefahr auch am größten ist, auch mal kommunikativ womöglich daneben zu langen, je nach Thema natürlich. Aber in der Regel ein guter Pressesprecher, der vielleicht auch mal eine Auskunft gibt und merkt, dass sie vielleicht noch eine Erklärung bedarf oder dass doch hier eine falsche Information weitergegeben wurde, hat in der Regel die Möglichkeit, einen Journalisten oder eine Journalistin nochmal anzurufen und das nochmal gerade zu rücken. Der Tweet auf X oder der Kommentar auf LinkedIn, den ich jetzt rausgeschossen habe, wenn ich ihn danach korrigiere, also der Screenshot ist inzwischen zur Waffe geworden und da muss man natürlich extrem drauf aufpassen.
Du sag mal, bei uns gilt der Spruch, was nicht auf Instagram, LinkedIn oder wie auch immer ist, das ist gar nicht passiert. Ist das bei euch auch so?
Ah, ganz so schlimm würde ich es vielleicht gar nicht sehen. In so einem Ministerium, gerade mit der Vielzahl von Themen, die wir haben, passiert jeden Tag eine unglaubliche Menge. Und sicherlich ist es auch nur ein Bruchstück von dem, was auch schon sozusagen die richtige Zeit erreicht hat, um es auch zu kommunizieren. Aber natürlich versuchen wir auch Einblicke zu geben in das, was wir eigentlich tagtäglich machen. Also nicht nur unsere Hausspitze mit unserem Minister, unserer Staatssekretärin, sondern auch alle Bedienstete unseres Hauses, die sich jeden Tag für die Themen einsetzen und stark machen. Aber natürlich auch eben zu zeigen, dass so ein Haus mehr ist als ein Minister und als eine Staatssekretärin.
Ja, ja. Und du sag mal, Kommunikation im Wandel. Wir haben ja jetzt schon erwähnt, okay, es gab oder es gibt es nach wie vor den Pressesprecher, der quasi persönlich vor eine Kamera tritt oder vor eine Presse tritt und etwas verkündet oder was erzählt, informiert. Wir haben über Social Media geredet. Wie ist das für dich im Sinne auch von Kommunikation im Wandel? Wie viel Stellenwert nehmen noch Printmedien ein? Oder sagst du, das ist eigentlich so viel tun wir mit Printmedien gar nicht mehr?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über jeden guten Journalisten und jede gute Journalistin, die Fragen an uns stellt, froh und dankbar. Auch wenn die Fragen mitunter natürlich auch kritisch sind. Und das soll auch so sein. Also die Medien sollen natürlich da auch ihre Funktion natürlich auch wahren. Wichtig ist, dass es fair zugeht, dass man auch, wenn man Vorwürfen oder auch mit kritischen Sachverhalten konfrontiert wird, dass man die Möglichkeit hat, das zu erklären, das einzuordnen, auch die eigene Sicht der Dinge darzustellen, das ist gut und das ist richtig. Aber in Zeiten, in denen häufig mehr die Meinung als das Wissen über eine Sache zählt, baue ich nach wie vor, jetzt nicht nur in meiner Funktion als Leiter einer Stabstelle Kommunikation, sondern auch als Bürger dieses Landes darauf, dass sich Menschen eben auch Fakten bedienen und dass es eben professionelle Kommunikatoren, eben Journalistinnen und Journalisten gibt, die diese Fakten auch gut aufbereiten, deren man sich eben bedienen kann. Also insofern bin ich für jede Medienanfrage, auch wenn sie kritisch sein mag, dankbar, weil sie uns die Möglichkeit am Schluss auch bietet, unsere Themen und unsere Sicht auf diese Themen auch darzustellen. Und insofern hoffe ich weiterhin auf guten Journalismus, aber sehe natürlich auch, dass es in der Branche große Schwierigkeiten gibt.
Ja, und du sag mal, gerade bei Social Media ist ja quasi, seid ihr auch in einer, ich nenne es mal Verwaltungskommunikation, wenn es okay ist für dich, werdet ihr ja auch quasi zum Hersteller von Medieninhalten, ne? Das hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, meines Erachtens, ne? Also wenn du vorher, okay, du hast informiert, du hast Informationen weitergegeben, aber du hast nicht in dem Sinne Medien produziert, was du jetzt tust mit Social Media, mit einem LinkedIn-Beitrag, mit einer Story vielleicht bei Instagram. Macht ihr das, seid ihr da so eine Ausnahme im Regionalministerium oder siehst du das auch in anderen Ministerien, dass das schon viel mehr gemacht wird, so ein eigener Medienproduzent zu sein?
Ja, also das hat sich, glaube ich, in allen Bereichen auch der öffentlichen Verwaltung inzwischen etabliert. Die einen haben das deutlich früher gemacht, die anderen mussten so ein Stück weit reinwachsen. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, also wo es immer noch so diese Widersprüche gab, was ist denn jetzt wichtiger, ist es die Medienarbeit, ist es das Social Media, wer ist von wem abhängig? Ich sage, für mich gibt es da keine Rangliste, sondern das sind alles Kommunikationsdisziplinen, die nebeneinander stehen, aber die nicht in einer Rangfolge stehen. Und insofern hat sich Social Media in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes mehr oder weniger etabliert. Wie gesagt, es gibt einige, die dort vorne weggehen, die auch mal neuere Dinge ausprobieren, die den Mut haben und, muss man dazu sagen, die auch die Beinfreiheit bekommen, Dinge auszuprobieren. Also dafür muss man auch tatsächlich sehr dankbar sein, als wenn man dort auch irgendwelchen Restriktionen unterliegt oder nee, das trauen wir uns nicht und das machen wir nicht. Also da war ich immer dankbar, in Position sein zu dürfen und jetzt auch hier bei uns im Haus, wo wir auch die Chance haben, Dinge auch einfach auszuprobieren und zu schauen, wie kommen bestimmte Sachen an.
Wie kommt ein TikTok an? Erweiterte Kommunikation.
Also ich tatsächlich, in meinem persönlichen Social Media Gebrauch ist TikTok tatsächlich extrem hoch. Und okay. Ich habe damit auch meine eigene Familie infiziert. Aber da bin ich tatsächlich rein Konsument oder so gut wie nur Konsument. Es hat sich tatsächlich.
Ich stelle mir gerade einen tanzenden Pascal Ziem
vor. Um Himmels Willen. Das darf sich keiner vorstellen müssen. Wobei ich auch dazu sagen muss, TikTok ist tatsächlich ja mehr als Tanzen. Ja. Und ich glaube, dass TikTok kein Kanal, der Algorithmus so gut funktioniert wie bei TikTok, der relativ schnell merkt, welche Präferenzen man hat. Wenn man nur Tanzvideos bekommt, dann ist man wahrscheinlich auch so ein des Tanzens nah.
Tanzbär.
In Tanzbär oder Bären. Tatsächlich habe ganz viel so aus dem Bereich, ja, Fotografie, Kochen, obwohl ich nicht koche, aber ich rezipiere es gern und esse gern. Da funktioniert der Algorithmus tatsächlich erstaunlich gut und man sieht ja auch bei anderen Kanälen, die sie ja versuchen, auch gerade im Bereich Instagram, die ja eher von TikTok abschauen und auch einfach auch im eigenen Musikgeschmack. Also ich höre bestimmte Songs auf TikTok und höre sie ein Vierteljahr später im Radio, die bis da noch gar nicht bekannt waren. Also ich finde, TikTok ist durchaus ein guter Seismograf, aber ich muss auch gestehen, es ist mir noch nicht die glorreiche Idee gekommen, wie TikTok zu unseren Themen so passt, dass wir sie auch kanalspezifisch für TikTok aufbereiten können. Ich möchte nie sagen, aber wir haben momentan mit allen anderen Kanälen, haben wir alle Hände voll zu tun.
Okay. Cool, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich auch.
Und du sag mal, Pascal, wir waren ja auch eine Woche zusammen in Israel unterwegs und ich weiß, du hast auch da ein paar Sachen ausprobiert und geguckt, was geht, was geht nicht. Wo nimmst du denn Trends her? Also ja, ich habe jetzt mitgekriegt, bei TikTok guckst du dir bestimmt was an, wo man sagt, hey, kann man das eigentlich auch übersetzen für die Arbeit bei uns? Gibt es da noch andere Sachen, wo du dir Trends anguckst, was so aus dem Medienbereich kommt?
Ja, definitiv. Also erstmal folgt man natürlich auch in einer bestimmten Community, ne? Und man schaut sich an, was machen andere Häuser. Dieser Blick über den Tellerrand, der ist, glaube ich, extrem wichtig. Und sich so sozusagen gegenseitig auch zu befruchten, also auch mit den Augen ein bisschen zu klauen oder zu schauen, Mensch, was macht jemand? Wie könnte man das für das eigene adaptieren? Und das meine ich im Positiven wie im Negativen. Ich finde, man kann auch von Bad Practice Beispielen eine Menge lernen. So machen wir es bitte auf keinen Fall. Aber wie gesagt, ich vor allem an den Positivbeispielen, die es viel gibt, auch gerade im öffentlichen oder inzwischen auch eben auch bei Behörden und in der Verwaltung. Natürlich ist es dann auch mal ein gewisser Balsam für die berufliche Seele, wenn auch andere sagen, ey, das, was ihr macht, das habt ihr aber toll gemacht und damit seid ihr ja irgendwie ganz vorne dabei oder dass ihr bestimmte Themen ausprobiert und das ehrt natürlich auch, ne? Auf der anderen Seite, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich auch so die eigene Neugier. Also ich merke, ich habe auch mal nach dem Studium als freier Journalist gearbeitet und diese Neugier für Menschen und ihre Themen, und das ist was mich tatsächlich immer wieder begeistert, wenn man auch sozusagen den eigenen Schreibtisch verlässt und auch den Minister oder die Staatssekretärin begleiten darf oder auch unsere Reise nach Israel, wo man Menschen zum einen in der Delegation trifft, aber auch Menschen vor Ort trifft, die was ausstrahlen, die für Themen brennen, die ihre Themen auch mit einem Engagement auch selber präsentieren, zeigen und vertreten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei aller, und du hast es ja vorhin auch gesagt, wir sind am Schluss eine Behörde und Behörde hat ja auch häufig so eine eigene Sprache. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir niemals aufhören, auch zu fühlen. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber genau diese Begeisterung von Menschen, das liest man aus keiner ministeriellen Vorlage heraus. Das muss man vor Ort spüren. Und das bekommt man eben nur hin, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Und dann entstehen aber auch Bilder im Kopf und Bilder, die man einfach auch festhalten will. Und dann braucht man auch manches, muss gar nicht gestellt werden, sondern ist einfach genauso gut, weil es so authentisch ist, wie man es eben in dem Moment erlebt. Und wenn man schafft, ob im Bild oder im Video, solche Momente auch einzufangen und mit einer Geschichte zu transportieren, ich glaube, dann sind wir ein ganzes gutes Stück weiter.
Mhm. Und du sag mal, Pascal, Noch eine abschließende Frage. Und zwar, gerade bei Social Media, bei Instagram, wahrscheinlich auch bei TikTok und bei X, gilt ja, hau es relativ schnell raus. Ne? Ja. Also, und für mich widerspricht das aber dem, ich sag mal, dem behördlichen oder dem Verwaltungsansatz, wo man sagt, ey, man gibt erstmal etwas raus, was geprüft ist. Was ja. für mich bedeutet Prüfung, es kostet Zeit. Das entspricht meines Erachtens nicht einem Instagram oder einem X, wo das relativ schnell rausgeballert wird, Entschuldigung für den Ausdruck. Wie kriegt ihr das gemanagt? Wie kriegst du das hin, dass das gut funktioniert?
Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Themen drauf an und auf die Krisenhaftigkeit der Themen. Ich war in meiner vorhergehenden Position, war ich unter anderem mal für die Kommunikation der sächsischen Polizei zuständig. Und da hat man wirklich in krisenhaften Situationen, da ging es manchmal wirklich um die Minute, mit bestimmten Informationen rauszugehen. Ich gebe dir völlig recht. Die Informationen müssen valide sein, sie müssen gesichert sein. Also dann etwas wieder zurückzudrehen und zu sagen, oh nee, das haben wir jetzt doch ein bisschen verkannt und falsch eingeschätzt. Da muss man wirklich sehr, sehr, sehr stark aufpassen. Jetzt in meinem aktuellen beruflichen Alltag habe ich das in dem Sinne weniger gegeben, dass ich dort von einer Krisenhaftigkeit getrieben bin. Meine größte Herausforderung ist eher, wie ich bestimmte Themen und auch die Themenvielfalt, die unser Haus hat, wie kann man diese aufbereiten, wie kann man diese erklärbar machen. Und vor allem auch, was ich vorhin schon sagte, wie kann ich auch ein Gefühl damit transportieren. Also so etwas wie das Thema Strukturwandel in unseren beiden Braunkohlerevieren.
Hört sich noch nicht nach Gefühl an, Strukturwandel.
Hört sich, auch der Begriff schon. Ich glaube, im politischen Marketing, in der politischen Kommunikation würde keiner diesen Begriff erfinden. Er ist nun mal da, also müssen wir auch damit umgehen. Und genau das muss man ja überlegen. Wer wohnt denn gerne oder wer lebt denn gerne, wer ist denn gerne in einer Region zu Hause, über die andere sagen, dort wird Strukturentwicklung betrieben. Da hat man manchmal auch ganz seltsame Bilder im Kopf, die auch überhaupt nicht stimmig sind. Ne? Aber diese Begrifflichkeiten erzeugen natürlich auch was. Und trotzdem haben die Menschen vor Ort haben ja auch Gefühle, haben eine Verbundenheit zu ihrer Region. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte, dieses Gefühl auch aufzugreifen und auch in die Kommunikation mit einfließen zu lassen, in Kampagnen beispielsweise mit einfließen zu lassen. Aktuell diskutieren wir darum, wie kommt denn dieser Strukturwandel, also weg von der Braunkohle hin zu Zukunft, wie kommen wir da in Fahrt, wie gelingt uns das? Und man muss eigentlich sagen, das heißt in Fahrt, wir sind mittendrin, also wir sind mitten in diesem Prozess. Aber es ist eben auch mitunter schwierig, ne? Dort zu zeigen, dass sich etwas tut, weil vieles auf dem Reißbrett entsteht, wo es Abkommen gibt, wo es Pläne gibt. Aber es wird einfach auch was anderes, wenn auf einmal eine Baugrube ausgehoben wird, wenn dort was entsteht, wenn dort ein Richtfest ist, wenn ein Band zur Eröffnung durchgeschnitten wird, wenn man sieht, hier wird was. Und das zu transportieren, das ist tatsächlich nicht immer ganz ohne. Und da muss man sich dann auch schon mal Gedanken machen, wie man so eben solche Bilder auch entstehen lassen kann. Und das kann man tatsächlich am besten auch mit den Menschen einfach vor Ort, mit den Menschen, die sozusagen mit Herzblut die Themen angehen, die zeigen, dass das lebenswerte Regionen sind. Und das ist ja auch das Credo unseres Hauses für lebendige Regionen. Das ist ja sozusagen unser Motto, unter dem wir unsere Arbeit stellen. Und wie gesagt, wenn man in Sachsen unterwegs ist, eben nicht nur in beiden Strukturwandelregionen, sondern eben in ganz Sachsen, es tut sich so, so, so viel. Und es gibt so viele Menschen, die so viel Engagement haben. Und ich finde es manchmal auch schade, weil wir vorhin über Medienvertreter gesprochen haben. Mensch, wir haben so manchen Termin, wo der Minister oder die Staatssekretärin Fördermittelbescheide übergeben und manchmal gar kein Medienvertreter da ist, weil es eben manchmal auch schwierig ist in den Redaktionen, man gar nicht mehr alles abdecken kann. Und dann versuchen wir eben auch trotzdem über unsere Kanäle darüber zu berichten, was sich dort vor Ort tut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Damit sind wir auch keine Konkurrenzveranstaltung, sondern wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Also wir stehen immer für gute, offensive Medienarbeit und unterstützen da auch. Aber wir berichten natürlich auch auf unseren eigenen Kanälen. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft etwas Wichtiges, eben auch in diesen Bildern zu denken und diese Bilder auch zu transportieren.
In den Wirtschaftsunternehmen wird ja gerne bei der gesamten Medienarbeit davon geredet oder Kommunikationsarbeit, wir brauchen den Call to Action. Bitte hau den Call to Action da in deine Nachrichten rein. Was ist der Call to Action, Pascal, in einem Ministerium?
Naja, im Grunde genommen, es können auch die Fragen sein, die sich daraus ergeben. Wir hatten neulich tatsächlich so ein kleines, schönes Beispiel. Am Silvestertag meldete sich auf unserem Instagram-Kanal eine Dame, die gesehen hatte, dass der Minister kürzlich eine Fördermittelbescheidübergabe vollzogen hatte. Und sie fragte, sie hatte da ganz viele tolle Ideen für ein neues Wohngebiet. Und wie könnte man denn das eigentlich machen? Wie könnte man denn diese Ideen umsetzen? Und tatsächlich hat sich dann meine Kollegin mit unserem Fachreferat da viel Mühe gegeben, ihr mal aufzudröseln, welche Ideen es dort gibt. Und ich glaube auch gerade, was so unser ganzes Engagement um Simul Plus angeht, ist genau dieses Thema, Menschen vor Ort darin zu unterstützen, ihr Engagement, also im Grunde genommen die PS auf die Straße zu bekommen. Und ich glaube, das ist so dieser Call to Action, dieses hier wird was zu zeigen. Also das, wir haben so viele Nörgler mitunter auch, die gar nicht sehen wollen, was sich alles tut und was sich auch in den letzten Jahren in unserem Freistaat auch alles getan hat. Und ich glaube, da immer wieder zu zeigen, was sich alles tut, und das merken wir immer wieder, dass Leute da auch sehr begeistert drauf reagieren und auch sehr dankbar. Also man darf auch mal Kommunikation nicht vergessen, dass es ja am Schluss die Menschen und ihre Projekte sind, die wir vor allem auch damit zeigen, die wir unterstützen, die dann auch unsere Inhalte teilen und da sehr dankbar für sind und auch mitunter zu einer größeren Reichweite kommen. Und ja, ich glaube, das ist unser Call to Action. Stellt uns Fragen, wenn euch was unklar ist, weil wie gesagt, nicht alles erklärt sich von selbst, aber auch, wie kann man das irgendwie nachmachen? Wie kann man sozusagen auch gute Ideen vielleicht in die eigene Region irgendwie holen und umsetzen?
Perfekt. Du, Pascal, wir haben jetzt 8 Tage das neue Jahr, wo wir das jetzt hier produzieren und aufzeichnen. Was wünschst du dich für dich und für dein Team und für deine Familie für 2024?
Ich wünsche mir für 2024, dass wir manchmal uns selber als Personen nicht immer so bierernst nehmen, aber umso mehr die Sache, für die wir einstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir im Grunde genommen alle Möglichkeiten haben, in dem nicht so gut ist, dass man sich noch besser machen kann, das steht außer Frage. Aber ich glaube, dieser Optimismus, was wir alles erreicht haben, wie viele gute Ideen es in diesem Land gibt, die wir gemeinsam umsetzen müssen, daran glaube ich, war da ganz fest. Und dass wir eine Gesellschaft sind, die mehr über das verbindende Miteinander sprechen sollte, als über das, was verbesserungswürdig ist und was man besser und anders machen kann. Aber mehr über das Miteinander als über das Trennende sollten wir miteinander im Gespräch bleiben.
Bäm. Was für ein Abschluss des Podcasts. Vielen Dank, so. Pascal.
Vielen Dank. Ich danke auch.